Du bist seit 14 Jahren Lehrer an der Freien Schule Leipzig.
Genau. Mhm.
Kannst du uns über diese Schule etwas erzählen?
Ja, wenn man das vielleicht so ganz grob mit wenigen Worten sagen will, das ist eine freie demokratische Alternativschule. Das heißt, dass die Schüler selber bestimmen, was und wie sie lernen und dass sie selber an wichtigen Entscheidungen beteiligt sind. Wir haben 7 Klassen momentan und sind sozusagen noch in der Aufbauphase. Also wir haben eine Genehmigung für die Schule von Klasse 1 bis 10 und bauen die jetzt eben auf bis zur 10. Klasse.
Ja, in Interviews, die ich so vor 2-3 Jahren geführt hatte, hieß es immer noch von manchen Leuten, dass eine demokratische Schule in Deutschland nicht möglich sei. Das scheint sich ja jetzt wohl geändert zu haben. Also nicht nur die Leipziger Schule, auch die Schule in Freiburg bezeichnen sich selber als demokratische Schule. Oder da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Ansichten, was eine demokratische Schule ausmacht.
Mhm. Es gibt ja sozusagen keine feststehende Definition, was eine demokratische Schule ist. Ne? Also es gibt verschiedene Erklärungsversuche und je nachdem, von wem die kommen, fallen die auch unterschiedlich aus. Wenn man auf Wikipedia guckt, das ist, glaube ich, das einzige Lexikon, was diesen Begriff überhaupt führt, weil es ja eben ein relativ aktuelles Lexikon ist und einfach von vielen Menschen mitgestaltet wird. Und da steht eine Definition drin, die eigentlich diese zwei Grundelemente als Bedingung nennt für eine demokratische Schule. Also es steht noch drin, es gibt also keinen Lehrplan, der für jedes Kind gleich ist und die Kinder bestimmen selbst über ihr Lernen und sind an Entscheidungen über die Schule gleichberechtigt beteiligt. Aber nochmal zu deiner Frage, wenn man heute versucht, eine Genehmigung für so eine Schule zu bekommen, dann ist das so gut wie ausgeschlossen. Also bis jetzt gibt es keine freie Schule, die ausdrücklich mit diesem Ansatz und Anspruch so zu arbeiten, eine Genehmigung bekommen hat. Es gibt eine ganze Reihe von Sudbury-Schulgründungsinitiativen, die das versucht haben, die alle keine Genehmigung bekommen haben. Es gibt in Berlin die Initiative für eine demokratische Schule. In Tübingen gibt es so eine Initiative und die haben bis jetzt alle keine Genehmigung bekommen. Also die neue Schule Hamburg ist da die große Ausnahme, die sich ja ausdrücklich auch im Sudbury-Modell orientiert und die Ting-Schule Berlin vielleicht noch, jetzt von den neuer gegründeten Schulen.
Ihr habt euch jetzt nicht definitiv als eine demokratische Schule gegründet. Das war einfach eine freie Schule, die sich vor, wann war das?
Vor 18 Jahren, also 1990.
1990, also damals noch DDR, das war noch vor der sogenannten Wiedervereinigung.
Ja.
Mit was für einem Konzept hat das denn damals gestartet und wie war die Entwicklung von der Schule?
Also ich habe diese Anfangszeit ja nicht direkt miterlebt, sondern kenne das auch nur aus den Berichten derjenigen, die halt von Anfang an dabei waren und aus den Dokumentationen, die es über diese Zeit gibt. Und die Gründungsinitiative, die halt aus einigen Eltern und einigen Lehrern bestand, war sich wohl darin einig, eine andere Schule machen zu wollen als diese DDR-Schule. Ne? Also einige waren Lehrer auch in der DDR gewesen, einige waren aus dem Schuldienst rausgegangen, weil sie eben total unzufrieden waren. Und einig waren sie sich eigentlich nur darin, wir wollen was ganz anderes. Aber wie dieses ganz andere denn konkret aussehen sollte, darüber gab es eigentlich keine klare Vision. Also es war so die Idee, die Schule soll frei sein und die Kinder sollen selbstbestimmt lernen können. Das war so die Grundidee. Es gab dann relativ schnell auch Kontakte zur Glocksee-Schule in Hannover und ich denke, von diesem Konzept hat man sich da auch einiges abgeguckt.
Na, die Glocksee-Schule in Hannover kennt jetzt hier niemand, aber das Konzept hat sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Also in einem Gespräch, was ich mit dir geführt habe, hast du ja gesagt, dass es früher auch mal verbindliche Angebote gab zum Teil. Und
ja. Das ist eine ganz interessante Entwicklung. Also wenn man mit sich mit Menschen aus freien Schulen unterhält, die dort also so eine über eine längere Zeit schon arbeiten, dann machen viele Schulen eigentlich einen ganz ähnlichen Entwicklungsprozess durch. Das ist am Anfang sozusagen ganz offen und chaotisch zugeht, dass es sozusagen kaum oder keine Vorgaben gibt, also strukturelle Vorgaben. Jetzt soll es Gruppen geben, wenn ja, wie sollen die sich bilden, gibt es Angebote, gibt es Unterricht, das ist oft nicht klar, und die Beteiligten selber, die also am Anfang da sind, entwickeln das gemeinsam, und so war das auch in unserer Schule. Ja, also einigen Kindern ging es dann auf die Nerven, dass, wenn sie irgendwas arbeiten wollten, andere Kinder ständig durch den Raum tobten, und dann fing man halt an, sich zusammenzusetzen und gemeinsam nach Regeln zu suchen. Und als ich dann 1994 an die Schule kam, war es so, dass es dann also Jahrgangsgruppen gab, und dass es für die auch ein verbindliches Lernprogramm sozusagen am Vormittag gab, an dem die also teilnehmen mussten. Und am Nachmittag gab es Angebote, die man freiwillig besuchen konnte. Also da haben sich einfach die Kinder gemischt. Jeder, der eben in der Holzwerkstatt arbeiten wollte, war dort. Und wir haben dann nach einigen Jahren gemerkt, dass das total unbefriedigend ist, weil dann natürlich genau dieser Effekt eintritt, den jeder wahrscheinlich aus der Regelschule kennt. Wenn ich da als Lehrer reinkomme in die Gruppe und sage so, das Thema so für diese Woche sollen jetzt meinetwegen die Singvögel Europas sein, jetzt mal gesponnen. Oder das Thema kann auch von Kindern vorgeschlagen sein, das ist jetzt egal. Aber man wird nie die Situation erleben, dass 15 oder 16 Kinder zur gleichen Zeit sich wirklich für das gleiche Thema interessieren. Dann habe ich also immer einige Kinder in der Gruppe, die sich überhaupt nicht dafür interessieren. Die fangen natürlich an, irgendwas anderes zu machen oder laut zu sein oder diese Arbeit zu boykottieren. Dann habe ich immer einige Kinder drin, die das, woran man dann arbeitet, vielleicht schon wissen und kennen. Die fangen natürlich auch an, sich zu langweilen, sich mit was anderem zu beschäftigen. Und am Ende bin ich als Lehrer eigentlich damit beschäftigt, diese Kinder irgendwie bei der Stange zu halten und ruhig zu halten und im Zimmer zu halten, und kann eigentlich gar nicht mit denen, die es wirklich interessieren würde, arbeiten. Und irgendwann haben wir gesagt, das ist eine völlig absurde Situation, und die Kinder sind damit total unzufrieden, die Lehrer sind damit total frustriert, das wollen wir anders haben. Und ich denke, das ist halt ein Glücksfall, dass wir immer parallel dazu auch diese offenen Angebote hatten, und da haben wir einfach gesehen, wie das Lernen sein kann, wenn es selbstbestimmt ist. Also jemand, der sich halt vornimmt, in der Holzwerkstatt ein Auto zu bauen, der arbeitet dann dort so lange, bis dieses Auto fertig ist, und alle Schwierigkeiten, die dabei auftauchen in dem Prozess, die löst er irgendwie, und dann fragt er nicht, kann ich jetzt eine Pause machen oder muss ich das jetzt noch absägen, reicht es nicht auch, ich habe doch schon da hinten abgesägt. Ne, also Fragen, die man ständig in so einem Pflichtunterricht kriegt, die gibt es da einfach nicht. Und uns war irgendwann klar, wir wollen eigentlich so eine Qualität von Lernen, wie es in den Angeboten ist. Und dann war uns auch sehr schnell deutlich, um die zu erreichen, muss das Lernen komplett frei sein. Also die Kinder müssen einfach die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, was und wie sie lernen wollen.
Dann ist das Vertrauen in die Kinder, also auch, dass die Kinder das dann lernen wollen, dann auch gewachsen in der Zeit, in der ihr das beobachten konntet, oder?
Ja, natürlich. Das war auch das war schon ein mühsamer Prozess auch. Ne? Es war erstmal bestimmt ein Prozess von einem Jahr innerhalb des Teams, wirklich alle da ins Boot zu kriegen, weil doch einige auch Angst hatten und dachten, ja, wie ist das, wenn wir jetzt auch das Leben, Lesen, Schreiben, Rechnen wirklich in die Hände der Kinder geben. In deren Verantwortung kann es dann nicht sein, dass einige Kinder irgendwie 3 Jahre lang nur Fußball spielen und niemals einen Stift anfassen. Lernen die dann wirklich Lesen und Schreiben? Also da war auch viel Angst da. Und wir haben also sehr viel miteinander daran gearbeitet, an dem Thema. Also auch dann viel dazu gelesen. Uns andere Schulen angeguckt und waren dann am Ende entschlossen, das so zu machen. Und dann hat es nochmal ungefähr ein Jahr gedauert, die Eltern alle ins Boot zu kriegen. Das ist ja nicht so einfach, eine bestehende Schule konzeptionell so durchgreifend zu verändern, wie wir das da gemacht haben. Also das war nochmal eine sehr intensive Elternarbeit, damit wir die Familien auch behalten, damit die uns da nicht abspringen.
Aber die Eltern haben dann im Endeffekt mitgemacht und konnten sich dann auch hinter das neue Konzept stellen.
Ja. Mhm.
Das ist ja oft so, dass dann auch von dem Umfeld dann auch Ängste kommen oder ja, diese Vorurteile, dass man den Kindern die Zukunft verbaut, dass ohne Disziplin nicht gelernt werden kann oder dass es doch schon immer so gewesen ist, wie es in der Regelschule ist und das hat sich doch auch bewährt. Oder
ja. Das sind eigentlich Probleme, mit denen sich freie Schulen überall auf der Welt herumschlagen. Also wir haben ja durch dieses EUDEC-Projekt, was wir jetzt gerade verfolgen, sehr viel Kontakt auch zu Schulen, zu freien und demokratischen Schulen in anderen Ländern. Und es ist eigentlich überall das Gleiche. Man muss sich halt vorstellen, dass die Eltern im Regelfall selber durch eine staatliche Schule durchgegangen sind, eine, die die halt all diese Elemente hat, Zwangsunterricht, Zensuren, Leistungskontrollen, und in so einer freien Schule findet man nichts davon wieder. Und wenn das eigene Kind dann dahin geht und es kommt nach Hause und man fragt es, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe heute gespielt. Das ist so die Antwort, die die Eltern meistens bekommen, dann werden manche einfach nervös. Das ist für viele schwer auszuhalten. Ich denke aber immer, dass das Überzeugendste ist eigentlich, wenn man ältere Schüler aus solchen Schulen kennenlernt, die also selber schon 7, 8, 9 Jahre so eine demokratische Schule besucht haben, weil man da einfach diese Ängste und Vorbehalte komplett ausräumen kann. Wenn man sieht, wie sozial kompetent die sind, wie fit die sind, sich auszudrücken, also ihre Gedanken und Gefühle mitzuteilen, das ist einfach so beeindruckend. Das spricht stärker für sich als jeder Theorievortrag zu so einem Thema.